Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Die Botschaft des Propheten Hosea ist die Botschaft von Gottes unglaublich langmütiger Liebe, die beharrlich das Ziel verfolgt, Israel zu erlösen. Gott lässt nicht ab, Israel zu lieben, obwohl sich dieses Volk mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Wer dieses Buch liest, wird staunen über die sehr persönlichen Aspekte, die auch unser Leben betreffen, jedes Mal sehr herausfordernd. Nehmen Sie diese Herausforderung an. Hören Sie heute aus dem Buch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, die zweite Hälfte des zweiten Kapitels mit dem Thema Das Verlobungsfest. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Nicht begnadigt, aber doch geliebt. Hosea Kapitel 2, die Verse 16 bis 25. Das Verlobungsfest. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund entfernen, dass an ihre Namen nicht mehr gedacht werden soll. An jenem Tag will ich auch zu ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf Erden kriecht. Und ich will Bogen, Schwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da will ich antworten. Ich will dem Himmel antworten, und er soll der Erde antworten. Und die Erde wird antworten mit Korn, Most und Öl, und diese werden Jesreel antworten. Und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk, und es wird sagen, du bist mein Gott. Zum Thema das Verlobungsfest wollen wir über den dritten Teil von Hosea 2 nachdenken, nämlich über die Frage, wie stellt Gott Israel wieder her? Die Verlobung symbolisiert hier die Wiederherstellung Israels, wie sie herrlicher nicht sein kann. Wir wenden uns den Versen 16 bis 25 zu. Gewaltiges wird hier beschrieben. Gott, der Herr, vollbringt ganz aus freien Stücken, aus Liebe, einen Gnadenakt, indem er sein abtrünniges Volk wiederherstellt. Und zwar tut er dies in ganz besonderer Art und Weise. Er verlobt sich mit seinem Volk. Es ist, als ob er damit sagen möchte, ich schließe mit euch heute diesen Bund, ich verlobe mich mit euch, damit ihr für immer bei mir bleibt. Und wie wir in diesen Versen sehen können, geht es nicht nur um eine einfache Verlobung, sondern im wahrsten Sinne des Wortes um ein Verlobungsfest. Denn Weinberge werden hier erwähnt, sowie Korn, Wein und Öl. Aber es ist auch viel von Liebe und Zuneigung die Rede, nämlich in den Ausdrücken freundlich mit ihr reden, Hoffnung, mein Mann, Bund, Gnade, Barmherzigkeit, Treue, mein Volk und mein Gott. Welch eine herrliche Tatsache! Gott will seine erste Liebe, sein Volk Israel, wiederherstellen und wieder neu annehmen. Und damit dieses neue Band der Liebe zwischen ihm und Israel ein gutes Fundament sowie einen offiziellen, feierlichen Charakter bekommt, wählt er eine ganz besondere Art des Bundes, den Verlobungsbund. Damit geht er mit Israel ein Bündnis ein, welches unabänderlich und bleibend ist. Denn was sagt er selbst über diesen Bund in Hosea 2, Vers 21? Ich will dich mir verloben auf ewig. Die Bedeutung der Verlobung in alter Zeit. Hier taucht nun aber sicher bei dem einen oder anderen die Frage auf, ist denn eine Verlobung bereits ein solch starker Bund, dass er nicht mehr gelöst werden kann?
Ist eine Verlobung ein Bund, der zwei Menschen unabänderlich und bleibend zusammenkittet? Nun, heute ist eine Verlobung mancherorts überhaupt nicht mehr populär und erwünscht. Ja, es gibt sogar Christen, die bewusst darauf verzichten, sich zu verloben, die das als altmodisch und unnötig betrachten. Aber damit tun wir diesem besonderen Bund, dem Vorbereitungsbund für die Ehe, Unrecht. Im alten Israel galt eine Verlobung als Eheversprechen, als ein fester Bund, der nicht mehr gebrochen werden konnte. Damals kam in Israel eine Ehe dadurch zustande, dass der Vater eines Mannes durch Verhandlungen mit dem Vater eines Mädchens seinem Sohn eine Frau zuführte. Das klassische Beispiel dafür sind Isaak und Rebekka. Auch von Juda, dem Sohn Jakobs, lesen wir in 1. Mose Kapitel 38, Vers 6: Juda gab seinem erstgeborenen Sohn eine Frau, die hieß Tamar. In seltenen Fällen ging der Vorschlag zur Verehelichung auch vom Brautvater aus. Und gelegentlich nahm der Bräutigam die Werbung selbst vor. Aber auf jeden Fall galt das Einverständnis und der Segen der Eltern als Voraussetzung für eine gute Ehe. Der Bräutigam oder sein Vater mussten dem Brautvater einen Brautpreis zahlen. Und der so abgeschlossene Ehevertrag bedeutete dann ganz praktisch die Verlobung des Mädchens, welches damit unter die Obhut des Mannes trat und ihm zur Treue verpflichtet war. Mit dieser Verlobung gewann der Bräutigam das Recht, die Frau sofort oder nach angemessener Zeit in sein Heim zu holen. Die eigentliche Hochzeit bestand nur darin, dass der Bräutigam seine Braut für immer zu sich nahm, wodurch sie seine Ehefrau wurde. So viel also zur biblischen Verlobung, die tatsächlich ein Bund war, den man nicht so einfach brach. Und solch einen Bund erwählt sich Gott, um sein Volk Israel wiederherzustellen. Wie schon erwähnt, war dieser Bund für Gott selbst ein unabänderlicher, nicht mehr zu brechender Bund. Das beweisen seine Worte: Ich will dich mir verloben auf ewig, überdeutlich. Es ist so, als ob Gott zu Israel sagen möchte: Israel, nun schließe ich einen Bund mit dir, der nicht mehr gebrochen werden kann. Einen Bund, der uns fest und bleibend verbindet. Wann erfüllt sich dieses Verlobungsbündnis? Hat sich dieses Verlobungsbündnis schon erfüllt? Ist dieser Bund zwischen Gott und seinem Volk bereits geschlossen worden? Nur teilweise, aber noch nicht ganz. Und damit komme ich auf den ersten Teil von Hosea 2 zurück, nämlich auf die Wiederherstellung Israels, die eines Tages voll abgeschlossen sein wird. Unser Text beginnt ja damit, dass Gott der Herr über Israel sagt in Hosea 2, Vers 16: Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Das ist der Beginn des Verlobungsbündnisses zwischen Gott und seinem Volk Israel. Es sind die ersten Schritte Gottes, seine erste Liebe, sein Israel, wieder zurückzugewinnen. Jahrhundertelang lebte Israel zerstreut inmitten der Völkerwüste. Gott selbst hatte sie wegen ihrer Abtrünnigkeit dort hineingeführt. Aber nicht, um sie zu verderben, sondern er wollte freundlich mit ihr, ihnen, reden. Eines Tages kam dann dieser Moment. Gott, der Herr, neigte sich in großer Liebe zu seinem geplagten Volk Israel herab und fing an, freundlich mit ihnen zu reden. Heute können wir sagen, dass das Tal Achor, das bedeutet Tal der Trübsal, tatsächlich zum Tor der Hoffnung gemacht wurde, wie dies so wunderbar in Hosea 2, Vers 17 beschrieben wird. Dort lesen wir: Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tal der Hoffnung machen. Denn Israel befindet sich als Volk nicht mehr in der Völkerwüste, sondern im eigenen Land, in Eretz Israel. Aber das ist erst der Anfang. Vieles, was in unserem Hosea-Text über diese Verlobung gesagt wird, muss sich noch erfüllen. So zum Beispiel die herrliche Tatsache, dass ganz Israel irgendwann den Mann mein Mann und mein Gott nennen wird, wie das in Hosea 2, Vers 18 und Vers 25 gesagt wird. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Eines Tages wird diese Verlobung definitiv abgeschlossen sein, nämlich dann, wenn, wie bereits am Anfang erwähnt, der Überrest Israels selig werden wird, wie Paulus das in Römer 9 beschreibt. dann ist dieser herrliche Bund der Verlobung zwischen dem Herrn und Israel vollzogen. Und dieses wunderbare Wort, gesprochen durch den Propheten Hosea, erfüllt. Die Verlobung mit Christus. Unser Text weist nun aber auch noch auf ein ganz anderes Verlobungsfest hin, nämlich auf die Verlobung der Gemeinde mit Christus im neuen Bund. Es heißt so wunderbar in 2. Korinther 11, Vers 2 über uns als Gläubige des neuen Bundes: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Auch wir, die wir uns irgendwann bekehrt haben und damit Kinder Gottes geworden sind, irrten einst in einer Wüste umher, in der Wüste der Sünde, des Elends, des Verlorenseins und der Hoffnungslosigkeit. Aber dann kam eines Tages Jesus Christus in unser Leben. Er betrat unsere Wüste und redete freundlich mit uns. Dieses herrliche Geschehen wird in Titus 3, die Verse 4 bis 5, sehr eindrücklich beschrieben. Es heißt dort: Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. In diesem Augenblick wurde für uns das Tal Achor, das heißt das Tal der Trübsal, zum Tor der Hoffnung. Vergleichen Sie dazu Hosea 2, Vers 17. Denn von diesem Tag an lebten wir in der untrüglichen Hoffnung, einmal für ewig bei unserem Heiland zu sein. So sind wir also heute als Gemeinde verlobt und einem einzigen Mann versprochen, Christus. Das lehrt Paulus ganz deutlich. Hier stellt sich die Frage: Wie leben wir angesichts dieses gewaltigen Verlobungsbundes? Verhalten wir uns entsprechend dieser Tatsache und sind wir uns dieses Bundes bewusst? Das war auch die große Sorge des Apostels Paulus. Es war ihm ein Herzensanliegen, wie diejenige, die Gemeinde, die er einem einzigen Mann, nämlich Christus, verlobt hatte, lebte und mit wem sie Umgang pflegte. Er hatte ja damals nicht nur geschrieben: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. 2. Korinther 11, Vers 2. Sondern gleich im nächsten Satz in Vers 3 äußerte er auch noch sehr besorgt: Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Gott erhält das Bündnis aufrecht. Als der Herr in der Wüste mit Israel, seiner ersten Liebe, ganz neu anfing, freundlich zu reden und er seinem Volk die Verlobung anbot mit den Worten aus Hosea 2, die Verse 21 bis 22: Ich will dich mir verloben auf ewig, ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen, ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen, war diese Verlobung Fakt. Das Bündnis war geschlossen. Und zwar für immer und ewig. Allerdings wird dieses Verlobungsbündnis bis heute im Großen und Ganzen nur von einer Seite aus genährt und unterstützt, nämlich von Gottes Seite aus. Die herrlichen Liebeserklärungen Israels, dass es einmal zum Herrn sagen wird mit den Worten aus Hosea 2, Vers 18, mein Mann, und mit den Worten aus Hosea 2, Vers 25, du bist mein Gott, stehen noch aus. Natürlich wissen wir, es kommt einmal alles in Ordnung. Irgendwann wird sich alles erfüllen und es kommt der Tag, an dem Israel seinen Herrn, mein Mann und mein Gott nennen wird. Aber wie sieht es nun in der Zwischenzeit aus? Wird es für Gott den Herrn nicht allmählich schwierig, auf diese einseitige Art das Verlobungsbündnis aufrechtzuerhalten? Wird ihn das nicht mit der Zeit ermüden und ermatten? Gott sei Dank, dass er, der Herr, nie müde wird. Steht doch von ihm geschrieben in Jesaja 40, Vers 28: Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Das ist doch ein großer Trost. Aber es heißt auch in Jesaja 43, Vers 24: Du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Das bedeutet, dass Gott zwar nicht müde noch matt wird, aber dass ihm Sünde, Arbeit und Missetaten Mühe machen. Gott hält am Verlobungsbündnis fest und er wird schließlich mit Israel zum herrlichen Ziel kommen. Wie verhalten wir uns als Verlobte? Wir müssen uns heute ernstlich die Frage stellen, wie ist es denn bei uns mit der Verlobung bestellt? Wie steht es um uns? Wie leben wir? Wir sind zwar, wie Paulus lehrt, einem einzigen Mann, Christus, verlobt, aber verhalten wir uns auch dementsprechend? Mit wem oder was pflegen wir Umgang? Wird das Verlobungsbündnis, dem wir angehören, nur einseitig, das heißt von Jesu Seite aus genährt und unterstützt? Oder wird die Liebe auch von unserer Seite erwidert, durch eine brennende, echte Liebe? Leben wir vielleicht in irgendeiner heimlichen Sünde, wodurch das Verlobungsbündnis getrübt ist? Oder versuchen wir mit vollem Einsatz, uns täglich mehr heiligen und reinigen zu lassen, damit wir dadurch diese herrliche Verlobung mit Christus nach allen Kräften unterstützen? Eines ist natürlich klar, wir sind nicht vollkommen. Nein, wir sind alles begnadete Sünder, die aber leider oft noch oder wieder mit mancherlei Widerwärtigkeiten und Runzeln behaftet sind. Aber es ist eben ein großer Unterschied, ob wir bewusst in irgendeiner heimlichen Sünde verharren und damit das himmlische Verlobungsbündnis trüben, oder ob wir aus Schwachheit in Sünde fallen, aber im Namen Jesu dagegen ankämpfen. Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen, es ist nicht so, dass uns Gott, nachdem wir dafür gebetet haben, sofort von allen sündigen Leidenschaften befreit. Nein, gewisse Dinge müssen wir bekämpfen. Das heißt, wir müssen unseren Willen aktivieren, um nicht zu sündigen. Und das natürlich mit Gebet. Der Herr wird uns darin unterstützen und helfen. Aber der Wille muss da sein, nicht mehr zu sündigen und mit der Sünde zu brechen. Warum sonst steht in Hebräer 12, Vers 4 geschrieben, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Prüfen wir unser Leben, die wir einem solch herrlichen Verlobungsbündnis angehören, und hören wir auf, immer nur Liebe konsumieren zu wollen. Lassen Sie uns mit allen Sünden aufräumen und dieses himmlische Verlobungsbündnis mit Christus nach besten Kräften und mit all unseren Möglichkeiten unterstützen. Kommunikation ist alles. Kann in einer Verlobung die Liebe erkalten? Die Antwort lautet ganz einfach: ja. Nämlich dann, wenn keine Kommunikation mehr stattfindet. Kommunikation ist alles. Als meine Frau und ich damals verlobt waren, lebten wir buchstäblich von Briefen, die wir uns schrieben. Wir waren nämlich räumlich ziemlich weit voneinander getrennt. Sie war in Israel und ich in der Schweiz. Wenn dieses Briefeschreiben aufgehört hätte, dann wäre das, so denke ich, ein Frontalangriff auf unsere gegenseitige Liebe gewesen. So war es auch damals mit Israel. Wann ging es dem Volk gut? Dann, wenn sie mit ihrem Gott ein inniges, trautes Verhältnis hatten, wenn die Kommunikation stimmte, das heißt, wenn sie Umgang mit ihrem Gott pflegten, mittels des Buches des Gesetzes. Zur Zeit des Königs Josia von Juda, als der Tempel ausgebessert wurde, fand man das Gesetzbuch des Herrn, das lange verschollen gewesen war. Man las dem König dieses Gesetzbuch vor, und es geschah Folgendes. Dann berichtete Schafan, der Schreiber, dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben, und Schafan las es vor dem König. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Dies lesen wir in 2. Könige 22, die Verse 10 und 11. Das war damals der Beginn einer gewaltigen Erweckung. Es war der Anfang einer Zeit, wo es zwischen Gott und seinem Volk Israel keine Blockade mehr gab, keine Hindernisse, keine Störfaktoren. Nein, es herrschte ein Verhältnis der Liebe und Hingabe zwischen Gott und Israel. Genauso war es auch zur Zeit von Esra und Nehemia. Wir lesen in Nehemia 8 die Verse 2, 3 und 12. Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Wir sehen hier ein Volk vor uns, das sich von ganzem Herzen an seinem Gott freute. Es bestand ein inniges, vertrautes Verhältnis zwischen Gott und Israel. Und warum? Weil den Israeliten das Wort Gottes vorgelesen wurde und sie dieses, wie es in Vers 12 steht, verstanden hatten. Das Wort Gottes hatte das Herz des Volkes in große Glückseligkeit versetzt und in ihm die Freude am Herrn ganz neu entflammen lassen. Das Wort Gottes hatte Israel dazu veranlasst, ein großes Freudenfest zu machen. Die Konsequenz fehlender Kommunikation. Wo das innere Verhältnis zum Wort Gottes abflacht, wo das Buch des Gesetzes keinen zentralen Platz mehr im Leben hat, da fehlt die Verbindung zu Gott und es gibt keine Kommunikation mehr mit ihm. Das war damals zur Zeit Hoseas bei Israel so und das ist auch heute bei uns so. Immer dann, wenn in Israel das Buch des Gesetzes weggetan wurde oder verschollen war, fiel das Volk in große Sünden und damit war es aus mit einer innigen Verbindung zu seinem Gott. Immer dann, wenn wir als gläubige, wiedergeborene Christen anfangen, das Wort zu vernachlässigen, bekommt die Sünde leichten Eingang bei uns. Denn ohne den Umgang mit Gottes Wort ist die Kommunikation gestört. Und das bedeutet, es kommt zu einem Frontalangriff auf unsere Hingabe zu Christus. Manche Christen fallen nicht deshalb in Sünde, weil sie einfach eine Neigung zum Sündigen haben. Nein, sie fallen in Sünde, weil das Wort Gottes in ihrem Leben nicht mehr den Platz innehat, den es haben sollte. Liebe Leserin, lieber Leser, ist es bei Ihnen der Fall, dass Sie das Bibellesen vernachlässigen und darum die so lebensnotwendige Kommunikation nach oben verloren haben? Das bedeutet sozusagen einen Liebesabbruch zu Gott und ist ein offenes Tor für die Sünde. Beginnen Sie treu die Bibel zu lesen. Dann werden auch Sie treuer werden gegenüber dem Herrn und Ihre Liebe zu ihm wird inniger und stärker. Deshalb sagt David in Psalm 119, Vers 11, Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Denken Sie nochmals an das Beispiel eines verlobten Paares. Wenn dieses während der Verlobungszeit getrennt ist, vielleicht sehr weit voneinander entfernt und unter Umständen nicht einmal miteinander telefonieren kann, dann gibt es nur eins, Briefe schreiben, und zwar so viel wie möglich. Nur so wird die Liebe überleben. Wenn sie aber aufhören, einander zu schreiben, könnte es eventuell geschehen, dass er oder sie einem neuen Partner die Tür öffnet. Und dann ist das eingetreten, vor dem Paulus sich auf geistlichem Gebiet so fürchtete, als er sagte in 2. Korinther 11, Vers 3, Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Überprüfen Sie Ihre Verbindung nach oben. Pflegen Sie täglich Kontakt mit Ihrem Herrn mittels seines Wortes? Auch ist das Gebet natürlich immens wichtig. Aber mit Beten allein können Sie geistlich nicht überleben, weil es schlussendlich zu einem Monolog wird. Nein, Sie müssen unbedingt Kontakt mit Ihrem Heiland haben mittels der Bibel. Denn durch das Wort spricht er zu Ihnen und Kommunikation ist erst dann da, wenn beide Parteien miteinander sprechen. Der Umgang mit dem Wort Gottes. Wenn wir uns wahrhaftig an Jesus Christus erfreuen wollen, wenn der himmlische Verlobungsbund wirklich intakt sein soll, wenn wir in tiefem inneren Frieden leben möchten, dann funktioniert das nur durch Umgang mit dem geoffenbarten Wort Gottes. Es muss so sein, wie es auch im Leben Davids war, der im Psalm 119, Vers 162 bezeugt, Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Das Wort festhalten, das bringt Freude. Das erquickt innerlich, durchströmt uns immer wieder neu mit einem echten Glücksgefühl und nährt und unterstützt den himmlischen Verlobungsbund. Je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, desto herrlicher wird unser Verlobungsbund mit Christus. Deshalb schrieb Paulus den Kolossern nicht, lasst das Wort Christi unter euch wohnen, sondern lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Kolosser 3, Vers 16. Der himmlische Verlobungsbund wird aber nicht nur deshalb herrlicher, weil wir uns mit der Bibel beschäftigen, die ja das Wort Gottes ist und von unserem himmlischen Verlobten zeugt, wie Jesus es in Johannes 5, Vers 39 selbst erklärt: Sie, die Schrift, ist's, die von mir zeugt. Nein, dieser Verlobungsbund mit Jesus Christus wird auch deshalb stets reiner und tiefer, weil das Wort, wenn ich nur will, mich zunehmend verändert. Dadurch komme ich immer näher zu meinem Herrn und dringe immer tiefer ein in die herrliche Gemeinschaft mit ihm. Diese Eigenschaft des Wortes wird uns in 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17 beschrieben. Es heißt dort: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Denken wir in diesem Zusammenhang auch an Hebräer 4, Vers 12, wo geschrieben steht: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn wir erfassen, dass das geschriebene Wort uns immer mehr verändern und tiefer in die Heiligung führen will, dann sollte uns das mit großer Freude erfüllen. So werden wir auch immer mehr verstehen, dass es nur das ist, was unseren himmlischen Verlobungsbund herrlicher und tiefer macht. Wenn Paulus befürchtete, dass unsere Gesinnung verdorben und abgewandt werden könnte von der Einfalt gegenüber Christus, wie es in 2. Korinther 11, Vers 3 steht, und somit das Verlobungsverhältnis mit Christus einen Knacks bekommen könnte, dann ist auch das Umgekehrte wahr. Nämlich, dass wir unser Verlobungsverhältnis mit Christus reiner und heiliger werden lassen können, indem wir unsere Gedanken ganz bewusst auf Jesus richten. Und das tun wir durch intensiven Umgang mit der Bibel, dem geoffenbarten Wort Gottes. Möge es so sein, dass wir alle diese Botschaft verstehen und auch beherzigen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, hörten Sie soeben die zweite Hälfte des zweiten Kapitels mit dem Thema Das Verlobungsfest. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole die Postadresse: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.